Vor ungefähr 4 Jahren war eines der meistdiskutierten Bücher dieses Jahres der vom MIT angefertigte Bericht des Clubs von Rom zur Lage der Menschheit, die Grenzen des Wachstums. Das MIT ist eine sehr angesehene technische Hochschule Amerikas. Und hier wurde meines Wissens zum ersten Mal von einem internationalen Gremium respektabler Forscher und Industriemanager die Frage gestellt, ob und inwieweit unsere Welt überhaupt noch zum Umdenken bereit sei. Was hier letztlich diskutiert wurde in diesem Bericht, war die offensichtliche Notwendigkeit für einen neuen Menschen und für eine neue Welt. In der etwas unterkühlten Form wissenschaftlicher Systematik wurde hier eigentlich schlicht und ergreifend dargestellt, dass die alte Welt nicht mehr funktioniert, wenn wir sie so weiter betreiben wie bisher. Wenn ich das alles in einem kurzen Satz zusammenfassen sollte, was damals in diesem Buch stand, dann würde ich sagen, Überleben erfordert neue Menschen. Und jeder, der den Ernst unserer augenblicklichen Situation kennt, sieht sehr bald die Notwendigkeit für eine radikale Umänderung unserer Welt und damit auch der Menschen, die diese Welt bevölkern. Während noch vor circa 2 Jahrzehnten die Gruppe derer in unserer Welt, die für radikale Neuwerdung waren, relativ klein und unbedeutend war, kann man heute schon fast unsere gesamte Welt einteilen in 2 Gruppen von Menschen. Da ist auf der einen Seite eine Gruppe von Menschen, die sagt, unsere Welt ist zwar nicht die beste, aber sie ist im Prinzip noch in Ordnung. Und wir sollten sie eigentlich behalten, um nicht etwas noch Schlimmerem uns auszusetzen. Und da ist eine andere Gruppe von Menschen, die von Tag zu Tag größer wird, die sagt etwas konsequent anderes. Und dazu gehören sehr viele junge Menschen. Diese Leute sagen, unsere Welt ist morsch. Sie ist dekadent, sie ist unglaubwürdig, sie ist inhuman geworden. Und wir sollten sie so schnell wie möglich zerstören und einreißen und durch etwas Neues ersetzen. Diese letztere Gruppe dieser Änderungsrevolutionäre geht allerdings von verschiedenen Voraussetzungen aus und will Umwandlung auf verschiedene Weise erreichen. Da ist einmal die Gruppe derer, die sagt, wir müssen diese Welt verändern, indem wir die Welt verändern, die Umwelt verändern, die Lebensbedingungen verändern, denn dann werden wir den Menschen auch ändern, wenn wir seine Lebensbedingungen ändern. Wie Sie wissen, sagt das zum Beispiel der materialistische Kommunismus, obwohl er es bisher nur zum kleinen Teil erreicht hat. Zum anderen ist da eine Gruppe, die sagt, wir müssen zunächst einmal den Menschen ändern, um dann mit diesem neuen, umgeänderten Menschen daran gehen, die Welt zu ändern. Und zu dieser Gruppe gehören die Christen. Und ich möchte heute Abend einige Zeit mit Ihnen zusammen darauf verwenden, um darüber nachzudenken, was die Christen eigentlich zu sagen haben zur Neuwerdung der Welt. Bevor ich das tue, möchte ich mich zunächst jedoch auf einige andere nicht-christliche Vorschläge eingehen, neue Menschen zu machen. Denn es gibt eine ganze Reihe Vorschläge, wie man neue Menschen machen kann. Und Sie selbst sollten eigentlich heute Abend vergleichen, was von alledem, was ich hier Ihnen vorstellen möchte, realistisch erscheint und was nicht. Denn gerade immer dann, wenn wir über die Änderung des Menschen reden, stehen wir vor einer großen Versuchung, uns selbst zu betrügen. Wir sind in der Regel sehr schnell dabei, an den Symptomen einer Krankheit herumzudoktern, aber wir haben sehr oft Angst, die Krankheit selber anzugehen. Nun wissen Sie ja, dass das genau das ist, was den Arzt vom Kurpfuscher unterscheidet. Ein wirklicher Arzt geht immer auf die Krankheit selbst los und doktert nicht an den Symptomen herum. Wir sehen aber nun die Programme aus, die entworfen werden zur Neuwerdung des Menschen. Dieses Thema scheint vielen so wichtig zu sein, dass zum Beispiel vor einiger Zeit Time Magazine, das vielleicht beste, bekannteste Nachrichtenmagazin der Welt, in 4 hintereinander folgenden Auflagen sich damit beschäftigte, mit diesem Thema, mit dem Wesen des Menschen und mit den Möglichkeiten seiner Umgestaltung und Neuwerdung. Wir wissen heute alle irgendwie, dass wir Schwierigkeiten haben, wenn wir anfangen, das Wesen des Menschen zu bedenken oder sogar zu untersuchen. Als das alte theozentrische Weltbild des Mittelalters zusammenbrach und als der aggressive Humanismus der Renaissance und die nahezu mechanistischen Visionen der damals aufkommenden Wissenschaft Revolution machten und neue Wege gingen, als René Descartes, ein religiöser Rationalist, anfing, die damals bekannte Welt zu zersägen und postulierte, dass nur noch messbare Wahrheit Wahrheit sei und die Welt des Geistes, weil nicht messbar, zu einer Sache des Glaubens und der Intuition machte und eher ipso also nicht zu Wahrheit. Damals wurde ein neuer Denkprozess eingeleitet, der sogenannte wissenschaftliche Lösungen anbot, auch für die Probleme des Menschen. Und dieser Prozess hat uns nie wieder verlassen. Es kam zu dem Mythos der Objektivierbarkeit aller Dinge. Nach diesem Denkmodell wurde dann der Mensch bald zu einer Art von Maschine, ein hochkomplizierter elektrochemischer Apparat. Menschliche Probleme sind dann, wenn der Mensch eine Maschine ist, Resultate eines Versagens dieser Maschine und eine entsprechende Reparatur ist im Prinzip möglich. Und dieser Denkansatz zieht sich nun selbst heute durch die bekanntesten Denkansätze der Leute unserer Zeit hindurch, die das Wesen des Menschen betrachten und über seine Änderungen nachdenken. Und ich möchte auf einige von Ihnen hier kurz eingehen, denn es ist wichtig, das zu verstehen, um es richtig einordnen zu können. Da sind zum Beispiel Leute wie der Harvard-Psychologe Skinner, der ein Buch schrieb, Jenseits von Freiheit und Würde, was in Amerika viel Wellen machte. Da ist der utopische Mystiker Aldous Huxley, der vor vielen Jahren sein Buch von der schönen neuen Welt schrieb, das wir damals alle gelesen haben. Da ist der marxistische Philosoph Herbert Marcuse, der seinen eindimensionalen Menschen schrieb und damit unter Studenten sehr viel Furore machte. Da wären vielleicht noch Leute zu nennen wie Konrad Lorenz und das sogenannte Böse. Eine ganze Reihe anderer Leute, aber ich möchte nur mal zu den ersten dreien ein paar wenige Kommentare machen. Als Beispiele, als skizzenhafte Beispiele. Skinner zum Beispiel ist dreierlei. Er ist experimenteller Psychologe, er ist Autor utopischer Romane und er ist Moralphilosoph. Für ihn ist der Mensch eine Art von Maschine ohne autonomes Ich. Das heißt, eine Maschine, die lediglich auf bestimmte Reize reagiert und die kein autonomes Selbst hat, das über dieser Maschine steht. Also eine Art von Roboter. Und Skinner meint, dass man neue Menschen machen könnte, indem man ihnen zum Beispiel Altruismus anerzieht, wissenschaftlich induziert, sagt er. Handeln, was gut ist für andere, wissenschaftlich induziert. Er plädiert deshalb für die Entwicklung und Verfeinerung einer Verhaltenstechnologie, mit der man einer ganzen Gesellschaft Gutes tun anerziehen kann. Wie dem berühmten Pavlovschen Hund. Er ist zum Beispiel der Ansicht, dass man Kriminalität letztlich ausmerzen könne, indem man wissenschaftliche Methoden entwickelt, die Persönlichkeitsstruktur von Verbrechern zu ändern. Und es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die das sehr ernsthaft bedenken. Falls man das mit uns machen würde, frage ich mich, sind wir das doch dann noch wir selbst? Werden wir dann nicht zu jemand anders gemacht? Während Skinner alles verobjektiviert und verwissenschaftlicht, möchte Aldous Huxley alles versubjektivieren. Er ist zutiefst verwurzelt in der Subjektivität. Auch für ihn ist der Mensch eine Art von Maschine. Entweder eine traurige Maschine oder eine fröhliche Maschine. Je nachdem, ob der Mensch weiß, wie er seine eigenen Knöpfe drücken muss. So wörtlich Huxley. In seiner hochgradig metaphysischen Welt macht Huxley weitgehend Anleihen an den Mystizismus des Ostens und er propagiert augenblickliche Umwandlung des Menschen durch die Einnahme von Drogen, die uns eine sogenannte Bewusstseinserweiterung erlauben sollten und eine sofortige, visionäre Schau einer neuen Welt. Daneben empfiehlt er transzendentale Meditation. Er sieht eine radikale Umwandlung des Menschen stattfinden durch Verschmelzen mit dem unpersönlich Absoluten, eine Art von Monismus, was letztlich auch wieder Aufgabe der menschlichen Individualität bedeutet, der menschlichen Persönlichkeit. Als er starb, gab ihm seine Frau auf sein Drängen hin eine Überdosis LSD. Er wollte die Vereinigung mit dem Absoluten noch schneller erreichen. Und doch hier wieder die gleiche Frage, wären wir das dann noch selbst, wenn wir so etwas mit uns machen würden oder an uns geschehen ließen? Würden wir nicht hier auch irgendwie zu Nichtmenschen gemacht? Denn für uns ist doch der Verlust der eigenen Persönlichkeit gerade das, was wir auf gar keinen Fall wollen. Wir wollen doch bleiben, wer wir sind, in unserer Individualität, aber trotzdem geändert werden zum Guten hin. Auch Herbert Marcuse, der Mann, der Ende der 60er Jahre die amerikanische Studentenrevolution entfesselte und der half, Angela Davis zu einer Kommunistin zu machen, geht weite Wege in seinen Versuchen, einen neuen Menschen zu entwerfen und eine neue Welt. Und glauben Sie mir, es gibt zigtausende von Studenten, die Marcuse lesen und die glauben, was er sagt. Seiner Meinung nach ist der heutige Mensch so sehr an seine kulturelle Umwelt gebunden, dass sogar seine Bedürfnisse einer qualitativen Änderung unterworfen werden müssen, sagt er. Wenn er wirklich umgewandelt werden soll in ein Wesen, das das Adjektiv menschlich verdient. Soweit Marcuse. Marcuse propagiert zum Beispiel, dass eine bestimmte, auserwählte Elite, die weiß, was der Mensch wirklich sein soll, bestimmt, welcher Art die neuen Bedürfnisse des Menschen sein sollen. Bekannt ist ein Ausspruch von Marcuse, dem einmal sagte, die menschliche Natur ist unbegrenzt formbar. Auch das haben wir gelernt. Man kann menschliche Natur formen. Wieder dieser skinnersche Maschinengedanke. Und wieder die gleiche Frage. Wären wir das noch selbst, wenn jemand so etwas mit uns machen würde? Wir alle ahnen doch irgendwie und wissen sogar auch, dass wer sein Selbst verliert, damit viel verliert. Vielleicht sogar alles. Er verliert ja damit nicht nur das Vermögen zum Dialog mit dem anderen, der nicht so ist wie er. Er verliert auch sein Vermögen zur Liebe, wenn er sein Selbst verloren hat. Der christliche Weg zur Umwandlung des Menschen, von dem die Bibel spricht, nimmt mir nämlich meine Personhaftigkeit nicht weg, mein Ich, mein Selbst. Während Skinner und Huxley und Marcuse und viele andere und letztlich auch die Bibel alle übereinstimmen, dass der Mensch erneuerungsbedürftig ist, umwandlungsbedürftig, dass er einer radikalen Änderung bedarf, zeigt jedoch nur das Evangelium von Christus Wege auf, wie ich umgewandelt werden kann und immer noch ich bin. Sogar noch mehr als vorher, in einem viel volleren, reicheren Sinn. Bevor wir jedoch über dieses christliche Angebot zur Umwandlung des Menschen reden, müssen wir noch ganz kurz auf das christliche Menschenverständnis eingehen. Ich freue mich, dass Herr Professor Rohrbach heute Morgen so Ihnen viele Dinge sagte, die jetzt ganz fugenlos in das hineinpassen, über das ich jetzt reden möchte. Wenn Sie mich fragen würden, was ich für das Einfachste halte, für das, was ich aus der Bibel am leichtesten glauben könnte, ohne viel Schwierigkeiten, dann würde ich sagen, alles das, was die Bibel über den Menschen sagt. Über sein Wesen, über seine Motive, über seine Zweifel und Sehnsüchte, über sein Verhältnis zu sich selbst, zu anderen und zu Gott. Ich finde das, was die Bibel über den Menschen sagt, in meinem eigenen Leben täglich bestätigt. Ich finde es in dem Leben anderer Menschen in meiner Umgebung täglich bestätigt. Es stimmt einfach, was dort steht. So sind wir, wie dieses Buch uns beschreibt. Und wenn ich nun den Menschen, wie er wirklich ist, in den großen Heilsplan Gottes hineinstelle, in diesen weiten Raum zwischen Urschöpfung und Neuschöpfung, dann sehe ich in ihm und an ihm alles das, von dem das Wort Gottes berichtet. Einmal sein von Gott geschaffen sein, dann sein mit Gott in Unordnung sein und sein anders werden wollen, oft sehr amorph gefühlt vielleicht nur. Und diese merkwürdige Mischung aus Größe, Krankheit und Sehnsucht, das sind wir selbst, das ist unser Wesen. Es kommt mal das eine, mal das andere durch. Wir tragen es alle sichtbar an uns herum. Unsere Größe von Gott, unsere Krankheit an Gott und unsere Sehnsucht nach Gott. Alle. Nun bin ich nicht naiv genug, um zu wissen, dass das nicht alle so sehen, wie ich das sehe. Nur die Christen sehen den Menschen so, wie ich das eben versuchte zu beschreiben. Nur wer Gott kennt, wird seine Hand in dem allen sehen und wird das alles in Beziehung zu ihm sehen. Wer Gott nicht kennt, der muss das nicht so sehen und der kann das notwendigerweise auch ganz anders sehen. Er wird es vielleicht ähnlich sehen wie ein Christ, aber wird es anders auslegen, weil er eben von anderen Voraussetzungen ausgeht. Schauen Sie, Voraussetzungen, die ja im ausgeprägtesten Fall auch zu Vorurteilen werden, sind ja wie Sonnenbrillen. Sie bestimmen das, was ich sehe, ohne das, was wirklich da ist, zu ändern. Ob also die Welt eine Schöpfung Gottes ist, oder ob das für mich eine Illusion ist, dass Gott die Welt geschaffen hat, das wird von meinen Denkvoraussetzungen bestimmt. Ich selbst für mich setze den schaffenden und heilenden Gott voraus, weil ich ihn an mir selbst erfahren habe und immer wieder erfahre, weil ich ihn in meinem Leben erlebt habe, weil ich ihn in Jesus Christus kennengelernt habe und ihn innerhalb meiner Begriffswelt erfasst habe und weil ich ihn an anderen Menschen gesehen habe, an meiner Frau, an meinen Freunden, die ich alle vorher kannte, bevor sie ihn kennenlernen und hinterher. Und weil ich keine andere Weltanschauung kenne, die mir eine solch umfassende, erklärende und richtende Schau liefert, wie das Christentum. Ich kenne keine andere Weltanschauung, die mir eine bessere Orientierung liefert bei der Betrachtung des Menschen als die Bibel. Die christliche Theologie erklärt das Herkommen des Menschen und seinen Platz in der menschlichen Gesellschaft auf eine solche Art und Weise, dass alle anderen Erklärungsversuche wissenschaftlicher, pseudowissenschaftlicher oder ideologischer Art dagegen sowohl dumm als auch dünn als auch naiv sind. Es hört sich überheblich an, aber ich kann es nicht anders sagen. Ich werde schon deshalb nie verstehen können, warum so viele Christen immer wieder zu Kompromissen neigen. Wenn es darum geht, bestimmte Dinge bestimmt zu verhandeln, auf die man auf bestimmte Weise bestimmte Dinge wissen kann. Für mich ist also die von Gott herkommende und von Gott zu Gott hingehende Welt eine geistliche Wirklichkeit. Und deshalb ist auch die augenblickliche Weltsituation mit ihrem Leid und mit ihren Auseinandersetzungen für mich geistliche Wirklichkeit. Eigentlich sollten es die Christen ja heute leicht finden, ihren Gott zu bezeugen, weil sie sich zumindest an diesem einen Punkt mit allen anderen Menschen eins wissen. Nämlich darin, dass unsere augenblickliche Welt in Unordnung ist und dass sie eines höheren Ordnungsgrades bedarf, dass sie einer Heilung bedarf. Bei allen normal denkenden und normal empfindenden Menschen ist heute der Wunsch mehr oder weniger ausgeprägt, dass wir eine neue Welt brauchen und neue Menschen, denn die alte funktioniert nicht mehr. Und diejenigen von Ihnen, die schon etwas weiter rumgekommen sind in der Welt, werden mir zustimmen, die alte funktioniert überall nicht mehr, nicht nur hier in Europa. Hier funktioniert sie besonders schlecht. Wie schon gesagt, entsteht die Unterschiedlichkeit im Denken, im Hoffen, im Glauben und im Planen erst bei den unterschiedlichen Voraussetzungen. Während ich als Christ am Menschen also das Stigma Gottes sehe, seine Größe von Gott, seine Krankheit an Gott und seine Sehnsucht nach Gott, wird ein anderer Mensch, der Gott nicht kennt, an dem gleichen Menschen nur die Hälfte dessen sehen. Er wird auch Krankheit sehen, aber Krankheit an sich selbst. Er wird auch Sehnsucht nach Gesundung und nach echtem Menschsein sehen, aber nicht unbedingt Sehnsucht nach Gott. Beide sehen, dass der Mensch krank ist. Derjenige, der ihn kennt, derjenige, der ihn nicht kennt. Beide sehen seinen Wunsch nach Heilung, nach Neuwerdung, nach Gesundung. Der ihn kennt und der ihn nicht kennt. Das vielleicht bekannteste Wort aus dem Neuen Testament, das sich mit der Neuwerdung des Menschen befasst, steht im zweiten Brief des Apostels Paulus an seine Freunde und Glaubensgeschwister in Korinth. Es war dort offensichtlich notwendig geworden, dieser fundamentalen Frage ganz klar und unmissverständlich nachzugehen. Paulus schreibt, und in unserer modernen Sprache von heute würde das etwa so lauten: Wenn ein Mensch wirklich Christ geworden ist, Christus Nachfolger, dann ist er ein ganz neuer Mensch geworden. Er ist nicht mehr derselbe wie früher. Es ist etwas Neues in ihm entstanden. Er ist wesenhaft anders geworden. Der Zentralbegriff in diesem Text ist das Wort neu. Neu spielt in unserem Leben, heute in unserem modernen Leben und Denken, eine vielschichtige Rolle. Neues wird von uns entweder begeistert aufgenommen oder entschieden abgelehnt. Wir sind sowohl neugierig geworden und neuheitssüchtig als auch neuheitsfeindlich. Es dreht sich nur darum, was uns gerade präsentiert wird. Wenn wir aber gemeinsam darüber nachdenken, was das wirklich heißt, neue Schöpfung und neuer Mensch, dann sollten wir uns hier darüber klar werden, was wir mit dem Begriff des Wortes neu meinen. Diese Klärung erscheint mir deshalb notwendig, weil die Bibel das Wort und den Begriff neu auf eine ganz bestimmte Weise gebraucht, anders als wir gewöhnlich in unserer Umgangssprache. In unserer Umgangssprache kann das Wort neu einmal so viel heißen wie neuartig, zum Beispiel eine neue Mode. Oder die Massenmedien servieren Ihnen die neuesten Nachrichten. Das ist noch neuer als neu. Und weil wir alle eine so ausgeprägte Vorliebe für solche Art Neuheiten haben, sind wir eben neugierig geworden. Dahinter steht die oft völlig unbegründete Hoffnung, dass Neuheit immer so etwas sei wie Fortschritt. Das sollten Sie ab heute Abend nie mehr denken. Dann kann neu aber auch so etwas bedeuten wie neuwertig. Wenn ich mir zum Beispiel ein paar neue Schuhe kaufe oder ein neues Auto, dann hat dieser Artikel im Augenblick des Kaufs den höchsten Wert. Und schon nach einmaligem Gebrauch hat er nur noch den halben Wert. Das, der dann noch für diesen Artikel zu erzielen sei. Außerdem kann neu auch heißen wie neuzeitlich. Jetzt anwendbar, jetzt und heute, weil eben morgen schon überholt und dann unbedeutend. Für viele amerikanische Studenten zum Beispiel beginnt die Geschichte unserer Welt erst mit dem Jahr 1945. Sie lehnen es konsequent ab, irgendwelche Dinge zu studieren, die vor 1945 sind. Sie meinen, das sei unnützer Ballast. Sie nehmen die Sache mit der Neuartigkeit und der Neuzeitlichkeit sehr ernst. In unserer modernen Umgangssprache hat also das Wort neu einen schillernden Inhalt mit einer stets unterschiedlichen Bedeutung. Welche Bedeutung kommt jetzt aber dem Wort neu in unserem biblischen Text zu? Was bedeutet neue Kreatur, neue Schöpfung und wie neu ist eigentlich ein neuer Mensch? Eng verbunden ist damit natürlich die Frage, ob dieses Neusein, von dem Paulus hier spricht, wirklich nur möglich ist im Zusammenhang mit Christsein. Oder ob auch andere Menschen, die von Christus nichts halten, neu werden können, ohne Gott. Das ist eine wichtige Frage. Denn es gibt immerhin ein Land dort drüben im Osten, in dem ich vor einigen Jahren einmal war, Rotchina, wo 800 Millionen sehr intensiv daran arbeiten, das zu tun, ohne Gott. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Es gibt eine ganze Reihe von Überzeugungsversuchen in unserer Welt, die davon ausgehen, dass man neue Menschen machen kann, ohne Gott. Und es wird intensiv daran gearbeitet. Ich glaube aber, dass Christen durch ihren Gott in die Lage versetzt werden, zu bezeugen und viel besser zu bezeugen, dass es einen neuen Menschen wirklich nur in einem Sinn gibt. Und dass der neue Mensch an Christus etwas anderes ist als alle diese anderen neuen Menschen. Und darüber sollten wir jetzt mal zusammen nachdenken. Was bedeutet also neu im biblischen Sinn? Im Gegensatz zu allen anderen Bedeutungen bedeutet neu in der Bibel wie dasselbe wie original. Wieder so hergestellt, wie von Gott ursprünglich beabsichtigt. Regeneriert. Wer die Bibel aufmerksam, aufnahmebereit und umdenkungsbereit studiert, wird sehr bald mit hineingenommen in dieses großartige Programm Gottes zur Vollendung seiner Schöpfung. Das Großartigste, was jemals auf vielen Seiten Papier beschrieben und gedruckt wurde. Sie könnten der Bibel eigentlich auch den Titel geben, vom verlorenen Paradies zum wiederhergestellten Paradies. Oder etwas nüchterner vielleicht, Schöpfung 1 und Schöpfung 2. Dieses Buch beginnt mit der Darstellung paradiesischer Zustände und es endet mit der Darstellung paradiesischer Zustände. Es beginnt mit einem Schöpfungsakt und es endet mit einem Schöpfungsakt. Am Anfang und am Ende der Bibel steht jeweils neue Kreatur. Und auf diesen doppelten Schöpfungsakt Gottes bezieht sich alles, von dem dann die Bibel berichtet, zwischen diesen beiden Schöpfungsakten. Auch unser Wort, was ich eben erwähnte. Dieses gewaltige, groß angelegte und für uns Menschen in seiner Tiefe überhaupt nicht erfassbare Heilsprogramm Gottes scheint 6 verschiedene Phasen der Entwicklung zu durchlaufen. 3 im Alten Testament, 3 im Neuen Testament. Am Anfang des Alten Testamentes wird zuerst von dieser Erstschöpfung gesprochen. Alles Seiende wird geschaffen. Und es steht da, es sei neu und es sei gut. Darauf folgt dann ein partieller Zerfall dieser Schöpfung, weil ein Teil dieser Schöpfung die Besonderheiten des Geschaffenseins nicht akzeptieren wollte. Der von Gott geschaffene Mensch wollte nichts Vorbestimmtes akzeptieren. Er wollte selbst bestimmen, gleich sofort. Und er fiel damit quasi automatisch aus diesem Zustand des von Gott Gehaltenwerdens und Geschaffenwerdens heraus. Die Reaktion Gottes auf diese Absage seiner Kreatur an ihn wird bestimmt durch seine Barmherzigkeit und seine schöpferische Zielstrebigkeit. Dem Zerfall der Erstschöpfung folgt bereits nach einiger Zeit die Ankündigung einer neuen Schöpfung. Gott will scheinbar vollenden, was er begonnen hat. Der Prophet Jesaja zum Beispiel wird von Gott beauftragt, dieses Schweigen der Hoffnungslosigkeit im Volk Israel zu beenden. Und der Herr lässt ihn sagen, siehe, ich will etwas Neues machen. Ich will Wege in der Wüste machen und Wasserströme in der Einöde. Aber nicht, weil ihr mich gerufen hättet, ich will eure Schuld auslöschen um meinetwillen, sagt Gott. Und etwas später lässt er dann Jesaja verkündigen, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, dass man an die früheren gar nicht mehr denken wird. So neu wird sie sein. Etwa 100 Jahre später nimmt dann Jeremia diese Botschaft auf und Gott lässt ihn jetzt sagen, es wird die Zeit kommen, dass ich mit meinem Volk einen neuen Bund werde machen. Und etwas später befiehlt Gott Hesekiel zu sagen, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Und im Anschluss daran vergeht ein halbes Jahrtausend. Und dann beginnt der neue Schöpfungsakt. Die sich wiederum in drei Phasen vollziehende Neuschöpfung nimmt ihren Anfang an jenem ersten Ostertag in Jerusalem, als Jesus von den Toten aufersteht. Er hatte das kurz vor seinem Tod seinen Freunden noch gesagt, als er ihnen klarzumachen versuchte und erklärte, der gleiche Gott, der die erste Schöpfung anstieß und der mein Vater ist, der hat jetzt eine neue Schöpfung begonnen. Ein neues Testament wird geschrieben werden mit meinem Blut für euch. Jesus hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass Gott jetzt selbst noch einmal etwas vollkommen Neues schaffen wollte. Und er illustrierte das auf allerlei Weise. Als die Jünger des Johannes zu ihm kamen und ihn fragten, warum er denn gar keine Rücksicht nehme auf ihre Art und Weise, mit Gott umzugehen und auf die der Pharisäer, da sagte Jesus, wer wird denn einen neuen Stoff dazu verschwenden, um einen alten Mantel zu flicken? Und er sagte, wer wird denn riskieren, guten Wein, neuen Wein, in alte Schläuche zu füllen? Und als einer der klugen Akademiker der damaligen Zeit ihm mit Anerkennung und religiöser Selbstsicherheit begegnete, da wartete Jesus erst gar nicht ab, bevor ihm Nikodemus seine erste intelligente Frage stellte. Er sagte ihm gleich zu Anfang, du musst von Neuem geboren werden. Das Reich Gottes, sagte er, ist nur für neue Kreatur. Wer nicht neu wird, der muss dort bleiben, wo er immer war. Und dann sagte Jesus zu Nikodemus noch etwas, worüber sich alle denkenden Menschen seit dem Tag sehr geärgert haben. Er sagte ihm, Nikodemus, das ist jetzt die Krise deines Lebens, dass ich in dein Leben gekommen bin und dich auffordere, neue Kreatur zu werden. Wenn du den alten Menschen, Nikodemus, mehr liebst als den neuen Menschen, dann hast du dich schon selbst verurteilt. Wenn du wahrhaftig bist, dann wirst du dich neu machen lassen. Und das ist ihm möglicherweise schwer runtergegangen. Das geht auch uns schwer runter. Nachdem also die zweite Neuschöpfung mit Jesus eingeleitet war, wurde sie mit dem auferstandenen Jesus zum ersten Mal für viele Menschen sichtbar. Gott hatte zum ersten Mal an einem einzigen sein gesamtes Schöpfungswerk vollendet. Denn Jesus hatte angefangen, um was die Christen so oft beten, Herrlichkeit in Ewigkeit. Und nachdem diese neue Schöpfung jetzt durch Jesus eingeleitet wurde, begann sehr bald darauf ein Prozess der Entfaltung des neuen Lebens, eine Art von Gärungsprozess, ein Prozess der Auseinandersetzung mit der abgefallenen alten Schöpfung. Und in diesen Entfaltungs- und Auseinandersetzungsprozess hinein sprechen jetzt die Apostel, allen voran Paulus. Seine Freunde in Korinth erinnert er an die Fundamentalvoraussetzung allen Neuwerdens, indem er ihm einhämmert quasi, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Er hat neues Leben. Und seine Freunde in Rom fordert er auf, wandelt doch in dem neuen Leben, lebt es doch. Seine Freunde in Ephesus bittet er, legt doch den alten Menschen ab, zieht doch den neuen Menschen an. Immer wieder fordert er auf und bittet er und weist er darauf hin, Gott hat das Seine getan. Jetzt tut ihr doch bitte auch das Eure. Und dann geschieht noch etwas sehr Ungewöhnliches. Einem Einzigen wird gestattet, die Endphase dieser Neuschöpfung in einer Vision zu sehen. Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, darf in der Abgeschiedenheit und in der Einsamkeit einer kleinen griechischen Insel die Vollendung des zweiten Paradieses und der zweiten Schöpfung im Geist sehen. Und er sieht seinen Herrn, diesmal nicht mehr in menschlicher Demut, wie er ihn noch in Erinnerung hatte, sondern angetan mit Macht und Herrlichkeit. Und er hörte ihn das Wort sagen, das einst den Schlussstrich setzen wird unter alles Handeln Gottes. Siehe, ich mache alles neu. Alles. Und das geht jetzt weit über das hinaus, was wir überhaupt noch denken und erfassen können. Wir haben keinerlei geistige Hilfsmittel, meine Damen und Herren, um uns das vorzustellen. Wir sollten es auch nie versuchen. Wir bewegen uns hier jenseits der Kategorien unseres menschlichen Begreifens, dass das einmal sein wird, dass er alles neu machen wird. Selbst Johannes, der Jesus von Nazareth gut kannte, der ihn so gut kannte wie sonst niemand, kein anderer Mensch, der sein Lieblingsjünger war, berichtet von sich selbst, als ihm gestattet wird, nur für einen kurzen Augenblick weit vorauszuschauen, und als er die Vollendung der neuen Schöpfung sieht, ich fiel um wie ein Toter. Ich fiel um wie ein Toter. Wenn schon ihn das so umwarf, wie wird es uns erst umwerfen, wenn wir das sehen werden? Alles neu. Vorerst sind wir jedoch noch in der Phase, dass wir auf das warten, was Johannes damals im Geist auf Patmos schon sah. Neuwerdung geschieht in unserer Welt noch nicht universal und ist noch nicht zur Vollendung gekommen. Wir leben noch in einer Welt, in der neue Schöpfung nur manchmal entsteht, heute hier und morgen da und vielleicht auch heute Abend hier in diesem Raum, bei einigen von Ihnen. Zeichenhaft, zeugnishaft, in einer Reihe von kontinuierlichen Hinweisen auf das, was dort hinten einmal kommen wird und was in Jesus seinen Anfang nahm. In unserer Welt ist es immer noch etwas Neues, wenn jemand neu wird, weil es eben nicht zum alltäglichen Geschehen gehört, dass ein Mensch noch einmal geboren wird und neue Kreatur wird. Die Frage an uns alle ist die, hat ein Prozess der Neuwerdung bei Ihnen schon mal begonnen? Wurde er vielleicht aufgehalten? Haben Sie sich mal gefragt, wo und bei wem Gott durch Ihre Neuwerdung vielleicht anderen Menschen Ihrer Umgebung Neuwerdung zeigen möchte, vorzeigen möchte? Nehmen Sie diese Fragen bitte mit. Aber denken Sie immer daran, das Reich Gottes ist nur für neue Kreatur. Ich selbst bin vor einer ganzen Reihe von Jahren zum Glauben an Christus gekommen, weil ich plötzlich Menschen kennenlernte, die anders waren als ich. Heute weiß ich, es waren neue Menschen, es war neue Schöpfung, was mir da über den Weg lief. Und was alle frommen Predigten und alle klugen Diskussionen nie zustande gebracht haben, das entstand jetzt plötzlich in einem Moment. Ich geriet in den Sog des Reiches Gottes. Die Sichtbarkeit von einem Stück neuer Schöpfung hatte mich gefangen genommen. Ich hätte so etwas vorher noch nie gesehen. Und ich weiß noch genau, als wäre es gestern gewesen, was diese Menschen sagten, als ich sie fragte, warum sind Sie eigentlich so anders als ich? Wie machen Sie das? Und sie sagten mir damals, das sind nicht wir selbst, das ist Christus in mir. Ich habe das natürlich nicht verstanden. Es schien mir sehr kompliziert und weit hergeholt und hatte sogar den Anstrich von fromm. Aber die Attraktion blieb und die Sehnsucht, auch so sein zu können wie diese Leute. Mir ist diese Sehnsucht, ein neuer Mensch zu werden und in einer neuen Welt zu leben, dann später immer wieder begegnet. Besonders bei jungen Menschen. Ich erinnere mich noch, dass ich vor vielen Jahren einmal in einer Jugendevangelisation mitarbeitete, die vom Billy Graham-Team gemacht wurde in Amerika. Ich wollte das mal selber miterleben und ich wollte auch mal selber die Leute fragen, die da nach vorne kamen, weshalb sie eigentlich nach vorne kamen. Ich erinnere mich an einem Abend, als Hunderte von jungen Leuten nach vorne kamen, um eine, wie man sagt, Entscheidung für Christus zu treffen. Ich hatte vielleicht 12 Stück um mich herum Und ich fragte sie einen nach dem anderen, weshalb seid ihr hier nach vorne gekommen? Was wollt ihr hier? Was versprecht ihr euch davon? Und ich erinnere mich noch genau, was sie sagten. Sie sagten einer nach dem anderen, genau wissen wir das eigentlich nicht. Aber eines wissen wir ganz genau, die Welt, in der wir leben, ist kaputt. Sie ist sinnlos geworden. Sie erzählten mir denn von der Ehe ihrer Eltern, dass sie kaputt sei. Sie erzählten mir von ihren Haschpartys und ihren sexuellen Spielereien. Sie berichteten davon, dass sie weder in sich selbst, noch in ihren Eltern, noch in den Freunden ihrer Eltern, noch in irgendjemand heile Welt sahen. Irgendwo ein Stück heile Welt. Und dann sagten sie, wenn auch nur die Hälfte von dem stimmt, was dieser Mann da eben gesagt hat, dann lohnt es sich ja, das zumindest mal anzufangen. Das war alles. Diese amorphe Sehnsucht nach einer neuen Welt. Sie wussten nicht mal, was da kaputt war. Aber sie wussten, dass es was kaputt war. Und sie wussten, dass das Unheil bereitete, wenn nicht irgendetwas neu wurde. Meine Frau und ich haben in dieser Woche mit vielleicht 100, 120 dieser jungen Leute geredet. Und wir haben uns alle ihre Adressen aufgeschrieben. Wir haben ihnen alle geschrieben. Wir haben ihnen alle ein Buch geschickt. Und die Hälfte hat uns wieder geschrieben. Und alle, die uns wieder schrieben, in ihnen war neues Leben entstanden. Neue Kreatur. Bei jedem auf andere Art und Weise. Viel, wenig. Aber bei jedem war es angefangen. Und wir haben lange gebetet, dass das doch bitte weitergehen möchte. Und ich habe so viel Glauben zu Gott, dass ich glaube, dass es weitergegangen ist. Immer wieder dieses Gleiche, diese Sehnsucht nach einer neuen Welt, die Sehnsucht danach, ein neues Leben zu bekommen. Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Sie Menschen sind, an denen sich die Sehnsucht anderer entzündet, neue Welt zu haben? Entzündet sich an Ihnen Sehnsucht zum Guten, Sehnsucht nach neuer Kreatur? Wenn nicht, dann sollte Sie das bedrücken. Diese Sehnsucht, besonders unserer jungen Generation, hat mittlerweile in unserer Welt handgreifliche Formen angenommen, wie Sie alle wissen. Wir reden alle heute von einer weltweiten Jugendrevolution, die sich besonders unter den Studenten und auch Schülern der gesamten westlichen Welt schnell ausweitet. Und selbst schon unter den jungen Menschen der östlichen Welt. Und der Wunsch und der Drang, eine neue Welt zu bauen und auch neue Menschen machen, anders zu machen, zeigt sich bei diesen jungen Leuten auf vielerlei verschiedene Art und Weise. Und wir müssen uns schon die Mühe machen, durch einige äußere Erscheinungsformen hindurchzusehen, um ihr eigentliches Anliegen zu sehen, was sie haben. Und noch etwas. Die Christusnachfolger unter uns sollte das immer hellwach machen. Wenn andere Menschen, die Christus nicht nachfolgen, mit Ernst und mit Nachdruck nach einer neuen Welt verlangen und nach neuen Menschen, weil sie in dieser Welt nicht mehr leben können. Und wenn uns das nicht aufregt, dann ist irgendetwas an uns krank. Leider stoßen sich jedoch viele sogenannte religiöse Menschen schon an den Äußerlichkeiten dieser revoltierenden Jugend. An ihren langen Haaren, an ihrer Kleidung, an ihren oft freizügigen Vorstellungen von Liebe, an ihrer Rowdyhaftigkeit, an ihrer zeitweiligen Zerstörungswut. Das sind nur Symptome der Krankheit. Andere verglorifizieren diese Dinge auf sehr romantische Weise und geben diesen Äußerlichkeiten mehr Bedeutung, als sie ihnen zukommt. Aber beide werden dem eigentlichen Anliegen dieser Revolution nicht gerecht. Wie sieht denn diese Revolution aus, die eine neue Welt will und die augenblickliche Welt kategorisch ablehnt? Das ist einmal eine Art von politischer Revolution, die sich scharf links angesiedelt hat und die sich sehr militant gibt und auch oft sehr destruktiv und gegen die augenblicklich etablierten Machtsysteme der Welt angeht. In Politik und Wirtschaft. Ihre Arbeitsmethode ist der Klassenkampf. Ihr Denken stammt von Marx, von Mao und Marcuse. Und glauben Sie mir, hier wird in langen, langen Zeiträumen geplant. Dann gibt es noch eine andere Revolution, die man als eine Kulturrevolution bezeichnen könnte. Die immer breitere Kreise zieht und die im Augenblick in Amerika und auch hier in Europa die prägende und umgestaltende Kraft unter der jungen Generation zu sein scheint. Und diese Bewegung erscheint mir insbesondere bemerkenswert, weil ich als Christ vieles von dem unterschreiben kann, was diese jungen Leute wollen. Allerdings kann ich ihrer Grundidee nicht zustimmen, von der sie ausgehen. Viele dieser jungen Leute sind so enttäuscht von unserer augenblicklichen Welt und so überzeugt, dass unsere augenblickliche Gesellschaft im tiefsten krank ist, dass es sie einfach hungert nach einer neuen Basis für Moral und Ethik und echter Humanität. Hier ist der Wunsch nach einem neuen Menschen und nach einer neuen Welt sehr ausgeprägt. Diese jungen Leute haben sogar eine Art von Glaubensbekenntnis. Und das Glaubensbekenntnis dieser Kulturrevolution heißt: Der Mensch wird nur gesunden und neu werden, wenn er ein neues Verhältnis zur Natur findet. Alles, was natürlich ist, beziehungsweise der Natur entsprechend, ist gut. Und alles, was künstlich ist oder unnatürlich, ist schlecht. Wenn Sie Teenager haben, fragen Sie mal danach. Sie werden das sehr schnell finden. Diese Jungen, wenn das stimmt, daraus folgt dann natürlich, dass es besser ist, in der Natur zu leben, als in einer Großstadt. Dass es besser ist, in einer Gruppe oder in einer Kommune zu leben, als das Leben einzeln zu genießen. Dass Zusammenarbeit sinnvoller ist als Konkurrenz. Erfahrungen wertvoller sind als alles abstrakte Wissen und Wissenschaft. Dass Wahrheit durch Engagement entdeckbar ist und nicht durch distanziertes, objektives Forschen. Dass man mit der Natur in Harmonie leben soll und sie nicht beherrschen und ausbeuten oder verschmutzen soll. Haben Sie schon gehört? Dass man natürlich aussehen soll und sich nicht mittels Kosmetik, BHs, Anzügen, Krawatten und künstlichen Locken entfremden soll. Haben Sie schon gesehen? Dass man sich der Natur gemäß entfaltet und sich nicht einer falschen und künstlichen Sexualmoral unterwerfen soll. Haben Sie auch schon gehört? Dass man einer sinnerfüllten Arbeit nachgehen soll, die auch Zeit für andere Dinge im Leben lässt, und sich nicht erschöpfen soll im Karrieremachen. Dass Lebenserfolg nicht daran besteht, immer hart gearbeitet zu haben und seine Pflicht getan zu haben. Das ist auch schon gehört. Und dass Sein wichtiger ist als alles Tun und Planen. Was haben Sie dann als Eltern oder sogar vielleicht als christliche Eltern dem entgegenzusetzen, wenn Ihre Kinder so denken und so fühlen? Sind Sie in der Lage, dem mehr entgegenzusetzen als nur negative Kritik? Wenn unsere Kinder glauben, einen gangbaren Weg gefunden zu haben zu einer neuen Welt und zu einem neuen Menschen, der die Schöpfungskraft des Auferstandenen bezieht, was sagen wir dann? Unter Umständen zuerst mal gar nichts mehr. Weil dann möglicherweise nur noch unser Leben überzeugen kann. Das an uns, was wirklich und de facto vorzeigbar attraktiv gut ist. Wenn wir als Christen neue Kreatur nicht in der Familie vorzeigen können, dann existiert sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht. Wir sollten uns da nichts vormachen. Paulus und Petrus und Stephanus und viele andere Zeugen Christi wurden letztlich nicht deshalb aufgehängt, umgebracht und geköpft, weil sie aufrührerische Reden hielten. Sie wurden deshalb aus dem Wege geschafft, weil sie neue Schöpfung waren. Und weil sie für die andere Welt ohne Gott eine unerträgliche Herausforderung darstellten. Weil sie einfach anders waren als andere. Und weil sie das Leben der anderen kontinuierlich in Frage stellten. Deshalb wurden sie umgebracht. Deshalb wurde auch Jesus umgebracht. Und wenn wir unseren Kindern helfen wollen, die glauben, die Welt könnte nur gesunden, wenn sie wieder naturgemäß würde, dann müssen wir ihnen schon etwas Besseres zeigen als Natur. Vielleicht müssen wir sie über ihre bloße Liebe zur Schöpfung hinaus zu einer Liebe zum Schöpfer führen. Wir müssen ihr zeigen, wie man wirklich neue Welt baut, Stück für Stück. Indem man das Denken und Trachten des Menschen ändert, seine Motive, sein Wollen. Und dass das nur einer kann. Und dass dieser eine das auch heute noch tut, genau wie er das damals getan hat, Jesus Christus. Und wir müssen Menschen vorzeigen können, an denen Jesus das getan hat, am besten uns selbst. Und wenn ich als Vater meinen Kindern noch nicht genug neue Kreatur vorzeigen kann, wenn an mir selbst noch nicht genug sichtbar neue Schöpfung ist, dann kann es sein, meine Damen und Herren, dass ich mich sogar vor meinen Kindern demütigen muss, indem ich ihnen erkläre, der Herr wollte eigentlich schon mehr an mir tun, aber ich habe noch nicht gewollt. Aber das ist nicht seine Schuld, das ist meine Schuld. Ich muss das dann sagen, damit er Recht behält und nicht ich. Damit meine Kinder mich nicht eines Tages fragen, was ist denn das für ein Gott, der mich neu machen soll, aber der dich noch nicht neu gemacht hat. Denn wir leben in einer Welt, in der unsere Kinder uns so etwas fragen. Ausgesprochen oder unausgesprochen. Das Zweite ist noch viel schlimmer. Außer der politischen Revolution und der Kulturrevolution gibt es seit einiger Zeit auch noch eine andere Jugendrevolution in unserer Welt, die weite Kreise zieht. Es ist eine geistliche Revolution. Die Revolution der Jesus People. Diese Jesus-Bewegung unter der Jugend ergreift mich auf eine merkwürdige Weise. Denn in einer Zeit, in der ein großer Teil einer ganzen Jugendgeneration dabei ist, vor die Hunde zu gehen, weil sie ihr Leben mit Rauschgift ruinieren und anderen Dingen, in genau dieser gleichen Zeit setzt unser barmherziger Gott ein weithin sichtbares Zeichen dafür, dass er alles neu machen kann. Und damit niemand dieses Zeichen missdeuten kann, was er sagt, macht er es ganz und klar deutlich, woran sich bei diesen jungen Leuten Neuwerdung entzündet. Freiheit von Drogen zerstörender Art. Ich war mal bei David Wilkerson in Brooklyn in New York in seinem Teen Challenge Center. Das ist der einzige Gottesdienst in meinem Leben, aus dem ich rausgegangen bin, weil er mir zu lange dauerte. Nachdem ich 4 Stunden da war und diese Boys, die haben gesungen und gepredigt und bezeugt, die sahen alle gut gekleidet aus, die kamen alle von der Straße. Die hatten so viel Spaß, dass sie den ganzen Sonntag zusammensaßen. Das war eine tolle Kreatur. Und diese jungen Leute, die dort frei geworden sind, die bezeichneten sich dann als Jesus People, als Jesus-Leute. Schauen Sie, man kann auch hier dieser Revolution gegenüberstehen, wie immer man will. Man kann sich auch hier an den schockierenden Randerscheinungen ärgern. Man kann sie für oberflächlich erklären. Man kann sie sogar zur Hoffnung der christlichen Kirche machen, wie mir ein Bischof mal sagt. Aber eines ist sicher, Gott ist hier irgendwie am Werk. Ich bin fest davon überzeugt, eines dieser Zeichen, dieser hinweisenden Zeichen auf Neuschöpfung. Hier ist einfach ein Stück neue Welt und wir sollten uns zuerst einmal darüber freuen. Ich freue mich auch einfach darüber, dass viele aus diesen Reihen dieser Jesus People anfangen, die Bibel zu studieren. Sie laufen in New York im Central Park mit der Bibel in der Hand rum und schmieren überall an die Wände und Türen, genau wie hier Jesus lebt. Auch das kann oberflächlich sein. Aber es hat es nicht gegeben vorher. Und einige dieser jungen Leute, die meinen es wirklich. Ich habe eine ganze Reihe von ihnen kennengelernt. Und eine ganze Reihe von ihnen fängt an, zu Theologie zu studieren. Sie werden Pfarrer und Prediger. Und auch das wieder in einer Zeit, in der eine fast ganze Generation junger Theologen im gleichen Studium an die gleiche Bibel verliert, wo die ihn gewinnen. Ein merkwürdiges Zeichen. Genau in dieser Zeit holt sich unser gnädiger Gott neue Zeugen und neue Prediger von der Straße, also direkt aus den Haschpartys. Hatte er früher nicht mal gesagt, dass er sich aus dem Mund von Kindern Macht zubereiten wollte? Ich kann das alles nur sehen als stufenweisen Einbruch der neuen Schöpfung in diese alte Welt. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich habe hier extra nicht viel von der Zukunft geredet, von der Vollendung der Schöpfung Gottes, weil ich sie alle mit hineinnehmen wollte in das, was jetzt passiert. Das ist viel interessanter. Wo die Kräfte der zukünftigen Welt bereits in unsere alte Welt hineinwirken und natürlich auch Gegenreaktionen erzeugen, mannigfaltiger Art, so dass sich viele falsche Hoffnungen neben die eine echte Hoffnung setzen. Ich sehe besonders diese augenblickliche weltweite Jugendrevolution als eine Art von Herausforderung an. Wie ich schon sagte, ich halte durchaus nicht alles für gut und für richtig, was dort geschieht. Aber wir müssen einfach sehen, dass wir hier bedrängt werden, mitzuarbeiten am neuen Menschen und an einer neuen Welt. Schauen Sie, früher war unsere Welt wenigstens äußerlich noch in Ordnung. Und wir haben das Planen einer neuen Welt einigen abstrusen Weltverbesserern überlassen, die es ja immer gab. Aber heute ist unsere Neuwerdung so sichtbar notwendig geworden, dass es einfach unbarmherzig und lieblos wäre, den Menschen nichts von Jesus zu sagen und von seiner menschenumgestaltenden Schöpferkraft. Wir können nicht einfach an der Seite stehen, während so viel passiert. Ich hatte vor kurzer Zeit die Freude, einen bekannten Wissenschaftler kennenzulernen, der gleichzeitig auch Christus Nachfolger ist. Er machte eine Reihe der ersten und sehr bedeutenden Erfindungen auf dem Gebiet der Computertechnik und hat auch jetzt nach 25-jähriger Arbeit einen neuen Computer selbst entwickelt, der auf bestimmten Arbeitsgebieten doppelt so viel leistet wie alle bisherigen Computer. Er ist einer der bekanntesten Fachleute der Welt für Datenspeicherung. Ich fragte ihn, wie er dazu gekommen sei, Christ zu werden. Und er sagte mir dann etwas sehr Bemerkenswertes. Er sagte, ich konnte früher dem Christentum nichts abgewinnen, weil ich wusste, dass das menschliche Gedächtnis, im Gegensatz zum Computer, ein Speicher ist, den man nicht löschen kann. Deshalb musste meiner Meinung nach alles Gerede der Christen von Vergebung und neuer Kreatur horrender Unfug sein. Bis ich dann mit einigen gläubigen Christen zusammenkam, deren Zeugnis in mir merkwürdige Fragen aufkommen ließ. Und dann habe ich mich lange mit diesen Christen unterhalten, sagte er, und habe dann lange über das nachgedacht, was ich über Datenspeicherung und Programmierung im Computer wusste und im menschlichen Gehirn. Und dann begann ich plötzlich zu ahnen, was neue Schöpfung bedeutet, von der die Bibel spricht. Und dann redete Gott zu mir, und dann machte er auch mich zu einer neuen Kreatur. Und ich fragte ihn dann, wie kann denn Ihrer Meinung nach ein Mensch neu werden, ohne dass das alte Programm in ihm ausgelöscht wird? Wie zum Beispiel in einem Computer. Und erklärte mir dann, wie es sein könnte. Und das möchte ich Ihnen jetzt weitergeben. Unter Zuhilfenahme der technischen Begriffe kann man sagen, dass unser menschlicher Geist eine Art von Schaltungszentrum ist und unsere Seele eine Art von Speicher, der all unsere früheren Entschlüsse speichert, wie Informationen in einem Computer. Unser Schaltungszentrum Geist kann freiwillig handeln. Leider nehmen wir die Möglichkeit des freien Willens jedoch nicht oft in Anspruch, weil es offensichtlich einfacher und leichter ist, das gerade zu tun, was man immer schon tat. Wenn wir aber einen Entschluss fassen, dann legen wir in der Regel drei Maßstäbe an. Einmal werden wir uns klar über das Ziel des Entschlusses. Was will ich eigentlich? Als zweites durchkämmen wir unser Gedächtnis. Wir ziehen frühere, alte Entschlüsse zum Vergleich heran. In der Computersprache nennt man das einen Scanning-Prozess, für diejenigen unter Ihnen, die von dem Fach sind. Und dann fragen wir unser Prüfreservoir Gewissen ab. Das Gewissen ist bekanntlich manipulierbar. Wir haben heute Morgen schon darüber gehört. Und Gedächtnis und Gewissen sind auch überspielbar. Wenn ich mein Gedächtnis und mein Gewissen oft überspiele bei Entschlussfassungen, dann werde ich als Person unberechenbar. Ich werde unvorhersagbar, wie zum Beispiel viele Fachleute. Was passiert aber jetzt, wenn ein Mensch Gott gestattet, ihn zu einer neuen Kreatur zu machen? Und Neuwerden setzt immer neu werden wollen voraus. Das ist ganz wichtig. Zunächst, sagt er, beginnt dann ein Prozess der Gewissensformung durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes wird beginnen, auf mein Gewissen einzuwirken, um so damit Einfluss zu nehmen auf mein Schaltungszentrum Geist. Ich muss noch einmal sagen, die Voraussetzung für die Einwirkung Gottes auf mein Tun und Handeln ist mein bewusstes Fragen nach Gott. Denn nur das lässt in mir bald den Wunsch entstehen, dass mein gesamtes Programm, das heißt mein Gedächtnis, sowohl wie mein Gewissen, ganz und gar entschlackt wird. In der Computersprache Debugging. Die Bugs werden herausgebracht, die Störmomente. Wenn ich feststellen will, ob das Programm meines Computers richtig arbeitet, dann lege ich ihm Testfragen vor. Und wenn er die richtig löst und richtig beantwortet, dann ist das Programm in Ordnung. Und er arbeitet bereits nach dem neuen Programm. Der Heilige Geist wird mir also auch jetzt bei Entschlussfassungen Testfragen vorlegen, um zu prüfen, ob mein neues Programm schon richtig arbeitet. Einmal sind da simple Testfragen, wie zum Beispiel, stimmt das mit den 10 Geboten überein? Oder stimmt das mit dem Liebesgebot Christi überein? Hinterher kommen dann etwas kompliziertere. Und daraufhin stellt sich dann eine Wirkung ein, die stets ungewollt und ungeplant ist. Wenn ich mich unwohl fühle beim Beantworten einer solchen geistlichen Testfrage, dann ist mein neues Programm noch nicht in Ordnung. Wenn ich jedoch meinen neuen Entschluss dann so fasse, dass die geistliche Testfrage ganz und gar richtig beantwortet wird, dann fange ich bereits an, analog nach dem neuen Programm zu arbeiten. Und es entsteht ein geistlich richtiger Entschluss. Nun haben uns die Psychologen gesagt, dass durch wiederholte, freie Entschlüsse, das heißt durch Entschlüsse über das Vergangenheitswissen hinaus und auch über das sogenannte Kopfwissen hinaus, so etwas entsteht wie Persönlichkeit. Persönlichkeit, nochmal, entsteht also, indem ich die mir zur Verfügung stehende Freiheit immer wieder in Anspruch nehme bei neuen Entschlüssen und wirkliche, echte, neue, eigene Entschlüsse fasse. Und wenn diese neuen Entschlüsse jetzt Entschlüsse sind, die dem neuen geistlichen Programm entsprechen, dann wird allmählich neue Persönlichkeit geformt, neue Kreatur, geistliche Kreatur. Die alten Entschlüsse ohne Gott, und jetzt kommen wir zu der Streitfrage, sind also in meinem Gedächtnis immer noch gespeichert. Es wird jetzt nur ihre gedankenlose weitere Anwendung und nochmalige Ausführung verhindert. Das Programm eines Menschen so zu entschlacken, so zu säubern, dass Schaltwege entstehen, die zu neuen Entschlüssen führen, die jetzt nicht mehr auf den alten, egoistischen Entschlusskriterien der Vergangenheit beruhen, das kann nur Gott. Das kann weder Mao, noch Che Guevara, noch Ho Chi Minh. Denn nur Gott ist der wahre Programmierer dieses Computers Mensch. Und das geht nur, wenn ein solcher Mensch in Christus ist. Das alte Ziel hieß, ich muss überleben. Das neue Ziel heißt, er muss Recht behalten. Das sind zwei entscheidend verschiedene Programme. Jesus hat ja immer wieder Gleichnisse gebraucht, um deutlich zu sagen, was er meinte, was er eigentlich sagen wollte. Und vielleicht ist dieser Computervergleich auch so etwas wie eine moderne Parabel. Ein Gleichnis, das der Wirklichkeit vielleicht ganz nahe kommt. Wenn ich also das, was ich eben in diesem Gleichnis versuchte zu illustrieren, benutzen würde, um unser Textwort noch einmal zu formulieren aus dem Korintherbrief, dann würde sich das so anhören. Wenn ein Mensch Jesus erlaubt, Einfluss zu nehmen auf sein Denken und Leben, dann beginnt er, ein neuer Mensch zu werden. Er denkt und handelt jetzt nicht mehr so wie früher. Er ist neu programmiert worden. Und durch laufende, neue, geistliche Entschlüsse entsteht jetzt in ihm eine eigene, neue, geistliche Persönlichkeit. Das ist neue Kreatur. Und dieser neue Mensch ist unvergleichbar neu. Er ist auf eine solche Weise neu geworden, dass das Alte vom Neuen quasi aufgesogen wurde und unkenntlich gemacht wurde, unwirksam gemacht wurde. Der neue Mensch ist weder der verkrüppelte noch der veredelte alte Mensch. Er ist dem Alten entwachsen. Und er will nur noch das Neue, weil es so gut ist und so herrlich und so schön und weil es für ihn gemacht ist. Weil es ein Schritt zu seiner Vollendung ist, ein Teilstück der Herrlichkeit Gottes. Und Herrlichkeit ist immer etwas Faszinierendes. Niemand und nichts anderes in dieser Welt kann einen Menschen so neu machen. Das kann nur Christus. Und die Bibel sagt, dass dieser neue Mensch vornehmlich zwei neue Eigenschaften hat. Einmal, er ist an Gott orientiert, weil er will, dass dieser Gott jetzt Freude an ihm hat. Und das andere, er ist liebesfähig geworden. Er liebt Gott, weil er sich von ihm geliebt weiß und kann deshalb und nur deshalb auch die nicht liebenswerte Welt lieben, weil sein Gott sie ja auch liebt. Und wenn ein solcher Mensch dann immer mehr und immer mehr ganz neu wird, dann kommt es zu dem, was Paulus so wunderbar ausdrückt in einem Brief an seine Freunde in Korinth. Wir haben Christi Sinn. Wir haben seine Denkweise. Wir haben hier heute Abend verschiedene Aspekte der Neuwerdung des Menschen miteinander bedacht. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass unsere Welt so sehr nach Neuwerdung verlangt, dass man es fast mit den Händen fühlen kann. Echte Neuwerdung kann aber nur immer beim Einzelnen anfangen, bei mir und bei jedem von Ihnen. Und ich hätte heute Abend einfach mein Thema verfehlt, wenn ich Sie am Ende meiner Worte nicht bitten würde, mit dieser Neuwerdung in Ihrem Leben anzufangen, soweit Sie das noch nicht getan haben, oder um Gottes Willen weiterzufahren, falls Sie es schon begonnen haben. Ich möchte Sie auffordern, ich möchte Sie bitten, hier heute Abend in Ihrem persönlichen Leben mit Neuwerdung anzufangen, wenn Sie es noch nicht getan haben, um Gottes Willen und um Ihretwillen. Wenn auch nur eine Spur von Sehnsucht in Ihrem Leben ist, ein neues Leben anzufangen und ein neuer Mensch zu werden, dann bitte ich Sie um des Himmels Willen, und ich meine das ganz wörtlich, dass Sie alle intellektuellen Vorurteile, alle gesellschaftlichen Hemmungen, alle religiösen Bedenken und sogar alle persönlichen Ängste über Bord werfen. Und sich demjenigen öffnen, der allein wirkliche Änderung in ihrem Leben anfangen kann. Wirkliche Änderung. Jesus, dem Sohn Gottes. Dass sie ihm den Weg öffnen zu der Schaltstelle ihres Herzens. Den Weg dorthin, wo wirklich ihr Innerstes umgewandelt wird. Und wo dann später auch daraufhin Inneres in Äußeres umgewandelt wird. Glaube in Tat.
Denn alles, was in meinem Leben und in Ihrem Leben nicht irgendwie sichtbar wird, ist von sekundärer Bedeutung. Ein einziges, neues, geändertes Leben sagt mehr als 100 Predigten. Ich war vor einer Woche Gast bei einem Frühstückstreffen christlicher Geschäftsleute in Boston, bei der eine Reihe von Wissenschaftlern, also von Wirtschaftlern, Politikern und Finanzleuten zusammengekommen war. Und nach dem Frühstück las jemand einen Psalm vor und gab eine kurze Auslegung. Ich saß neben ihm, seine Bibel sah intensiv benutzt aus. Dieser Mann ist Vorsitzender des Vorstandes einer der größten amerikanischen Industriekonzerne, mit einem Umsatz von 6 Milliarden Mark. Tom Phillips, der Chef der Raytheon Company. Seine Bekannten sagten früher von ihm, dass er einen Blick hatte, der so hart war, dass man Stahl damit schneiden konnte. Bis ihn Jesus Christus zu einem neuen Menschen machte. Und als dieser Mann dann neu wurde, dann wurde das Neue an ihm so sichtbar, dass ein anderer Mann, der ebenfalls ein knochenharter Geschäftsmann war, sein Name ist Charles Colson, über diesen neuen Menschen zu Christus fand. Colson hat an seinem alten Freund Tom Phillips neue Kreatur gesehen. Er war zuerst tief bestürzt von dieser Umwandlung und dann war er fasziniert. Und dann wurde dieser Mann, der im Augenblick hier in Deutschland ist, ganz in unserer Nähe, der einer der instrumentalen Leute der Watergate-Affäre war, der so hart war, dass seine Freunde von ihm sagten, dass er über seine Großmutter gehen würde, wenn es darum gehen würde, Nixon einen Gefallen zu tun, dann erreichte auch ihn das. Auch er wurde eine neue Kreatur. Einer der brillantesten Rechtsanwälte Amerikas. Ein Mann, der so arrogant war früher, dass er, als er als erster ein Vollstipendium in Harvard bekam und der Präsident von Harvard ihn einlud und sagte, junger Mann, ich möchte Sie beglückwünschen. Sie sind einer der Ersten, der ein Vollstipendium in Harvard bekommt. Dass Colson ihm sagte, Herr Präsident, ich brauche weder Sie noch Ihre verdammte Schule und die Tür ins Schloss schmiss. Solche Leute, die nicht dazu prädestiniert sind, fromm zu werden. Wenn Gott solche Leute erwischt und sie zu begeisterten Jesus-Nachfolgern machen kann, dann habe ich den Großen, der das mit Ihnen in diesem Saal machen kann. Als vor 25 Jahren der damalige französische Ministerpräsident Robert Schuman zum ersten Mal in seinem Leben einem wiedergeborenen Christen begegnete und dieser Mann den Nerv hatte, Herrn Schuman das Gleiche zu bitten, was ich Sie hier gebeten habe, nämlich sich Jesus Christus anzuvertrauen, um ein neues Leben geschenkt zu bekommen, da sagte Schuman zunächst, ich weiß, es gibt etwas, das ich tun sollte. Ich fühl's in meinen Knochen. Und ich habe mich schon kürzlich auf den Ast hinausgewagt. Aber es macht mir Angst. Und später, bald darauf, nachdem er den Rubikon überschritten hatte, schrieb er in einem Vorwort zu dem Buch eines Freundes, es geht nicht um eine Änderung des politischen Kurses, sondern um die Änderung von Menschen. Die Demokratie und die Freiheit stehen und fallen mit der Qualität der Menschen, die in ihrem Namen sprechen. Das gilt im hohen Maß für die Gruppe von Leuten, die heute Abend hier in diesem Saal ist. Denn auch viele von ihnen sprechen im Namen der Demokratie und der Freiheit. Es kann jedoch gut sein, dass auch Sie Angst haben, weil Sie sich schon auf den Ast hinausgewagt haben. Genau wie Robert Schuman. Aber er hält. Ich kann Sie nur herzlich bitten, vertrauen Sie sich diesem Gott an, der schon viele von uns erwischt hat, hier in diesem Saal. Der für Sie starb, damit Sie leben können, als neuer Mensch. Ich weiß, dass Sie Angst haben. Ich hätte auch Angst.
Aber eine solche Hinwendung und Bindung an Jesus Christus ist das, was mich vollkommen gemacht hat, in seinen Augen. Und darüber freue ich mich. Eine solche Hinwendung und Bindung an Jesus Christus sieht ganz praktisch aus. Sie bezieht sich auf bestimmte, unmissverständliche Aussagen der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes. Und es hat nichts zu tun mit irgendeiner Art von Konfessionszugehörigkeit oder Dingen ähnlicher Art. Es ist der Beginn eines fundamentalen Verhältnisses zwischen Mensch und Gott, der mit einem bedingungslosen Ja-Sagen beginnt, eines Verhältnisses, das ich eigentlich nur mit einer Eheschließung vergleichen kann. Ich habe den großen Glauben, dass bei einigen hier unter uns heute Abend so viel Sehnsucht nach einem neuen Leben vorhanden ist, die so viel Zivilcourage entstehen lässt, dass sie gewisse Schritte machen auf Christus hin, auf den Gott, der auf sie wartet. Ich glaube, dass wir diesen Abend mit einem kurzen Gebet beschließen sollten, und ich möchte Sie bitten, Ihren Kopf mit mir zu neigen. Großer Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, wir beten dich an als den, dem allein alle Macht gegeben ist, im Himmel und auch hier auf dieser Erde. Wir haben heute Abend von dir gesprochen, von dir und von deiner Schöpfermacht. Und wir bitten dich jetzt um deiner Barmherzigkeit willen. Erbarme dich besonders über die, die dich nicht kennen. Und neige dich jetzt zu denen herab in deiner Vatergüte und ziehe sie zu dir herauf, die, die dich jetzt hineinnehmen möchten, in ihr Leben. Herr, ich bitte dich für die, die das jetzt tun möchten. Komm ihnen bitte entgegen bei ihren ersten zaghaften Schritten auf dich zu, wie damals in Galiläa.